Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Carsten Seehafer. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze einfach nochmal neu für euch aufzunehmen, wegen der mangelhaften Tonqualität beim letzten Mal. Ich hoffe, ihr versteht diesmal alles Notwendige und alles, was ihr hören wollt, und wünsche euch jetzt viel Spaß im zweiten Teil mit Carsten. Ja, so ist der Weg nicht gewesen, sagtest du ja, in die Champions League. Jetzt hattet ihr ja schon die Möglichkeit, das Final Eight in Hannover schon mal auszutragen. Wie war das für dich oder für euch so als Organisator, wenn man da in die Halle kommt und sagt, okay, also das ist jetzt schon so ein richtig cooles, eben großes wasserballtechnisches Event. Ist da auch so ein bisschen Stolz und Freude und Vorfreude auch dabei?
Ja, ich glaube, dass man, so wie das Final Eight in Hannover gelaufen ist, dass man das in Hannover nicht groß hätte besser machen können. Da gibt es ein paar Sachen, die hat man im Nachhinein erst mitbekommen. Das wüsste man beim nächsten Mal. Stichwort WLAN-Bereich für die Journalisten. Der soll ein bisschen niedrig oder klein ausgelegt gewesen sein. Aber das, was wir gemacht haben mit dem Stadion, mit dem Spielfeld und mit der Wasserballarena, mit den Tribünen, das ist, glaube ich, das, was Hannover kann, ein Maximum. Viel mehr geht hier nicht. Und da haben wir ein gutes Final Eight von der Organisation hingelegt. Und ich glaube, dass wir spielerisch vielleicht ein bisschen Pech hatten, ein bisschen unglücklich in einigen Situationen waren, aber man hat gesehen, dass wir hier keine Schießbudenfiguren sind, und wir haben uns da, glaube ich, ganz anständig verkauft und spannende Spiele abgeliefert.
Ja, und in Deutschland, also mit dem Stadionbad, hat man da ja schon echt super Möglichkeiten, ne? Also hier vor Ort, wahrscheinlich erfahrungsgemäß so viele andere Möglichkeiten innerhalb von Deutschland beispielsweise, um jetzt mal hier national so zu bleiben, gibt's ja auch gar nicht, ne? Also so viele andere größere Bäder mit der Infrastruktur gibt's jetzt erfahrungsgemäß, glaube ich, auch nicht, ne?
Naja, wir sind allgemein begrenzt, was die Schwimmbadsituation angeht. Ich glaube, dass in Deutschland Berlin mit der Schöneberger Schwimmhalle eine altehrwürdige Stätte hat, aber auch die Schwimmhalle an der Landsberger Allee ist das, glaube ich, dort die große Halle, weiß gar nicht, wie die heißt, aber da, wo halt das FINA-Weltcup-Turnier war, da kriegt man, glaube ich, auch, wenn man mit Tribünen was macht, ein tolles Event hin. Aber das war's dann schon. Man ist hier in Deutschland nicht so von Glück beseelt, so eine Halle wie in Dubrovnik oder gleich zwei oder drei Hallen wie in Budapest, die hat man hier nicht. Und ich glaube, wenn man in Deutschland was Größeres machen will, dann muss man ins Freibad gehen und dann in den Sommer. Was die Hallen angeht, da sind wir im Stadionbad mit dem, was ging, das haben wir gut ausgenutzt.
Und Stadionbad, ich meine, es steht ja jetzt auch zur Diskussion oder zur Debatte, ob das Final Eight jetzt wie geplant nochmal in Hannover stattfindet. Gibt es da schon irgendwelche Gespräche, in Anführungsstrichen Entscheidungen? Ich glaube, die Len hat da jetzt auch schon vor kurzem oder vor ein paar Tagen ja auch so ein Statement, so ein erstes veröffentlicht. Wie seid ihr da in den Gesprächen oder in der Organisation, also A, mit der Stadt Hannover eventuell und auch B, mit der Len?
Also wir, was Hannover angeht, wir kriegen in Hannover bestmögliche Unterstützung. Das, was die Stadt Hannover machen kann von dem Stadionbad, das tut sie, da hilft sie. Was leider nicht ist, ist, wir kriegen dort keine finanziellen Zuschüsse. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern schade. Was die Länder angeht, wir haben letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember die weiße Fahne gehisst und haben gesagt, wenn Corona sich so weiterentwickelt, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt ist, oder vielleicht sogar noch schlimmer wird, dann haben wir keine Chance, das in Hannover auszurichten. Hannover hat Probleme, was die Hotels angeht. Hannover hat Probleme, was den Flughafen angeht. Es landen gerade in Hannover mal drei Flugzeuge im Augenblick hier pro Tag. Wie sollen die Mannschaften kommen? Es ist ein riesen Problem für uns als Verein, was die medizinische Versorgung angeht, im Rahmen der Corona-Situation, das Testen, die Arztkapazitäten, die Testkapazitäten, das ist von uns als Verein nicht zu handeln. Von daher haben wir im Dezember die weiße Fahne gehisst und sind seitdem regelmäßig im Austausch mit der LEN. Und ja, für uns wäre das eine große Erleichterung, wenn das Final Eight woanders stattfinden würde. Man muss jetzt aber auch sagen, auch in Europa gibt es Verträge und es gibt keinen fest unterschriebenen Vertrag für das Final Eight in diesem Jahr in Hannover. Der Deutsche Schwimmverband hat den auch noch nicht gegengezeichnet, den Entwurf, den es gibt. Da ist auch viel Bewegung drin im Verband. Also von daher, wir sind rein rechtlich dort recht sauber. Emotional brauchen wir einfach Hilfe. Und die LEN wurde damit ja konfrontiert jetzt in der letzten Woche. Und was man den sozialen Medien entnehmen konnte, überlegt man das vielleicht nach Ostia zu geben. Ich glaube, Ostia ist in der heutigen Zeit eine gute Lösung, wenn man die Fernsehbilder sieht. Budapest ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ansonsten fällt mir eigentlich nur noch Dubrovnik ein. Und es wäre schön, wenn es ein Final Eight in diesem Jahr geben würde.
Ja, aber ich glaube, was du gerade sagtest mit diesen ganzen Kapazitäten, mit diesem ganzen Corona und Ärzte, Vorsorge, Medizin, das ist halt jetzt nochmal so ein Riesenbrocken, der halt on top nochmal dazugekommen ist, ne? Den man jetzt halt wahrscheinlich gar nicht handeln kann von der Organisation her, vom Management her, aber auch B gar nicht abschätzen kann, ne? Was auf einen zukommt. Das ist
also
halt
wir sind großes Fragezeichen. Wir sind letzte Woche in Budapest gewesen. Die Mannschaft ist heute nochmal durchgetestet worden über PCR. Ich bin jetzt innerhalb von 10 Tagen viermal getestet worden über PCR und habe 3 Schnelltests hinter mir. Also von daher, das ist jetzt eine Mannschaft und da sollen 8 Mannschaften kommen. Das geht nicht. Unsere medizinische Abteilung, die ist sehr gut, die kann das, die weiß das, aber das ist im Prinzip meine Frau fast ganz alleine oder sie ist es alleine und das möchte ich ihr alleine nicht zumuten.
Ja, da hat sie wahrscheinlich mit euch als Mannschaft genug zu tun.
Natürlich, das ist, wir sind da auch nicht so einfach als Mannschaft.
Jetzt sagtest du ja gerade, Budapest wäre auch eine ganz gute Adresse und hast ja auch schon gesagt, dass ihr jetzt vor kurzem erst vor ein paar Tagen letzte Woche in Budapest wart. Wie ist es denn gelaufen? Jetzt können wir ja drüber reden. Ergebnisse sind bekannt. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen?
Ich glaube, wir haben unter den Rahmenbedingungen im Augenblick das Optimum gespielt. Ich glaube, wir können im Augenblick für den jetzigen Status können wir nicht mehr spielen. Wir sind hingefahren nach Budapest mit so viel Verletzten, da würde manche Bundesliga-Mannschaft einen Bundesligaspieltag absagen. Ich habe mal geguckt, dass wir hatten 8 angeschlagene Spieler, das sind erfahrene Spieler. Einige sind gar nicht mitgekommen, einige werden wie Kevin erst Ende April, Anfang Mai wieder zur Mannschaft stoßen. Bei Tobi ist es ungewiss, wie sich das überhaupt mit der Schulter weiterentwickelt. Also das, was wir dort gespielt haben und auch wie wir die Mannschaft angepasst haben in den Spielen zwischen Tiflis und zwischen Herceg-Novi, ist glaube ich, am Optimum gewesen, was geht. Man kann sicherlich über einzelne Spielsituationen noch reden. Man hat aber, glaube ich, ganz klar gesehen, dass wir taktisch und mannschaftlich einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Und diese beiden Siege, die wir mit nach Hause gebracht haben, die stoßen das Tor zum Final Eight für eine sportliche Qualifikation ganz, ganz weit auf. Und jetzt liegt es eigentlich an uns in 6 Wochen den nächsten Schritt zu tun und dadurch zu gehen.
Und das hätte man ja jetzt, sag ich mal, nach dieser Horrorwoche in Rotterdam und auch vielleicht eurem ersten Champions League oder der ersten Champions League Woche jetzt auch nicht unbedingt erwarten können, wahrscheinlich auch, ne? Dass es jetzt halt doch so einen relativ deutlichen Schritt nochmal nach vorne gab, ne? Was du sagst. Also
ja, die Mannschaften haben sich ja ähnlich verhalten, wenn man sich die Berliner mal anguckt in Ostia, die haben, glaube ich, eine sehr gute Woche auch gespielt. Das hätte man denen vorher nicht zugetraut. Im Nachhinein muss man sagen, haben sie unglücklich dort Punkte gelassen. Sie hätten fast das Optimum von 12 Punkten holen können, vielleicht holen müssen. Das die haben eine Steigerung, wir haben eine Steigerung hingelegt. Also von daher, wir leben ja alle nicht auf dem Baum und wir haben unsere Lehren aus dem letzten Jahr gezogen und die Spieler haben es nochmal schmerzlich erfahren in Rotterdam, was es heißt, wenn man nicht da ist.
Ja, und Rotterdam, wenn du schon Rotterdam ansprichst, wie hast du diese Woche erlebt?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Es gibt glaube ich, zwei unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene ist, dass mit der Rotterdam-Woche jemand wie Hagenstamm zurückgetreten ist danach als Bundestrainer und der für den deutschen Wasserball als Aktiver sehr viel geleistet hat, einer der besten Wasserballer gewesen ist und der als Trainer für die Nationalmannschaft in seinen zwei Zyklen zumindest im ersten sportlich große Erfolge hatte. Leider vielleicht im ersten, wo er auch für die Jugend zuständig gewesen ist, fehlende Strukturen hatte oder die hinterlassen hat. Jetzt ist er sportlich leider nicht so erfolgreich gewesen, hat dafür aber die Strukturen, was Jugend angeht, derjenige, der das jetzt macht, der muss nicht verzweifelt Spieler suchen, der wird Spieler finden in Deutschland, die Nationalspieler werden. Also von daher ein großes Dank an dem, was Hagen sich aufgebürdet hat und auch wie er das gemacht hat. Andersrum muss man auch sagen, jeder andere als Hagen Stamm mit so einer Woche in Rotterdam, den hätte man geteert und gefedert vom Hof gejagt, weil es einfach für uns und für unser Selbstverständnis in Deutschland, was vielleicht auch zu überdenken ist, aber wer verliert schon gern gegen Holland und am nächsten Tag dann auch noch gegen Frankreich und am Ende der Woche ohne Sieg. Ich glaube, das wird dem deutschen Wasserball nicht gerecht. Das wird den Spielern nicht gerecht, die, glaube ich, stärker sind als das, was sie in dieser Woche gezeigt haben. Aber hätte, könnte, müsste. Es ist alles Vergangenheit. Es waren die ersten drei oder die ersten vier nach Tokio, wenn Tokio stattfindet. Und da ist Deutschland nicht dabei.
Ja, und den Abschied von Hagen Stamm, um da nochmal anschließen zu wollen oder zu können, wie würdest du das sehen? Wie sollte es vielleicht auch dort auf dieser Position weitergehen? Oder welche Strukturen müssen sich irgendwie ändern? Oder sollte man jetzt mal anpacken? Ich meine, gibt es irgendwelche potenziellen Nachfolger aus deiner Sicht, die da in Frage kommen im Moment?
Ich glaube, der Verband ist da gefragt. Der Verband hat mit dem neuen Präsidium jetzt viel wieder rückgängig gemacht, was das alte Präsidium reformiert hat. Und es sind fünf Sparten im Verband. Und bei all dem, was vielleicht vorher schlecht gewesen ist, da hat der Wasserball eine Stimme gehabt. Ob er im Augenblick eine Stimme hat, das weiß ich nicht so richtig. Die Informationspolitik ist von dem jetzigen Präsidium sehr schlecht. Man ist in den Medien mit Skandalen im Freiwasserbereich. Da ist der Wasserball ganz weit weg. Und wenn wir in der Sparte selber die einzelnen Videoschalten zu dieser Saison haben, da weiß ich auch nicht, wer jetzt für den Leistungssport zuständig ist und wie das aussieht. Also mir hat man das bisher nicht erzählt. Es gibt nur Gerüchte, wie es sein soll. Und wenn das alles so ist und am Klein-Klein entschieden wird, wer das ist, ist das, glaube ich, für unseren Sport sehr schlecht. Und da bin ich jetzt gar nicht so weit entfernt von Rainer Hoppe, der vor Jahren mal gesagt hat, allen, denen der Sport am Herzen liegt, die sollen nochmal, heute sagt er, revitalisieren. Es gibt nur ein einziges Problem von damals. Da hat Rainer Hoppe, ist er Chef gewesen und ist abends beim Tresen aufgestanden. Ein paar Leute sind sitzen geblieben, am anderen Morgen ist er runtergekommen und ist entmachtet geworden und hat sie einfach nicht durchgesetzt. So, und dann haben das andere gemacht und dabei ist Hagen Stamm gewesen und das Ergebnis ist jetzt, dass das Präsidium nicht da ist, Hagen Stamm nicht da ist, mehr als Trainer und wie soll es jetzt weitergehen? Und das ist die große Frage. Uns hat man bisher nicht gefragt in Hannover. Ich glaube, dass wir so schlecht nicht sind. Man muss das nicht alles so machen, wie es in Hannover gemacht wird, aber wir sind über die Jugendarbeit am Stützpunkt mit den Sharks führend in Deutschland. Wenn nicht sogar, sind wir im Augenblick, ich sage mal, am stärksten. Wir haben in den letzten drei Jahren von den neun nationalen Titeln haben wir sieben, glaube ich, gewonnen. Also das ist bei weitem nicht so erfolgreich wie Spandau in den 80ern, 90ern oder allgemein. Aber für die jetzige Zeit sollte man sich zumindest mit uns unterhalten und uns einbinden. Und ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man das nicht tut. Und das ist vielleicht dann auch ein Fehler in Rotterdam gewesen, denn das Berliner Modell, wo Hagen als Patriarch alles entschieden hat, wer welche Position im Betreuerbereich einnimmt, ist halt gescheitert. Man hat sich nicht qualifiziert. Und da ist es für Hannover sehr einfach mit dem Fingerpointing, weil man einfach sagen kann, man hat uns ja nicht gefragt, man hat uns nicht integriert. Und wenn man uns integriert hätte, dann könnten wir mit dem Fingerpointing nicht rumlaufen. So sind die Gesetze. Und ich kann uns nur empfehlen, die Hannover zu fragen. Ich kann uns nur empfehlen, das mit Berlin, auch mit Hagenstamm, zu gestalten. Ich kann uns das aber auch nur empfehlen mit Nordrhein-Westfalen und auch mit den Mannschaften im Stuttgarter Bereich, das zu gestalten. Wir sind so wenige und wir sind im Prinzip im Augenblick so schwach, dass man hier einen Konsens finden muss. Und wenn wir anfangen, dass das einer alleine in Personalunion entscheiden muss, dann ist das nicht gut für unsere Sportart.
Ja, aber dann, also zum einen höre ich da jetzt so ein bisschen raus, diese Idee von dieser Taskforce, die es mal vor ein paar Jahren gab, ne, mit der Revitalisierung, was du sagtest, von den paar Leuten, die sich der Ganzen jetzt noch mal ein bisschen annehmen wollen, die war ja A, nicht so schlecht, aber so von der Durchsetzungskraft war es jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und das andere ist ja auch, was du sagst, dieses, man kann halt nicht mehr heutzutage alles alleine machen, ne, und alles alleine irgendwie versuchen umzusetzen, sondern man muss das Ganze im Konsens mit anderen Parteien, mit anderen Vereinen, Verbänden oder was auch immer, ne, dieser Stützpunktgedanke, die da alle konstruktiver, enger zusammenbringen und an einen Tisch bekommen regelmäßig.
Ich glaube, dass diese Taskforce, das war die erste Taskforce, sage ich mal, die zweite nennt man vielleicht dann nicht Taskforce, sondern runden Tisch, aber dass diese Taskforce, dass da große Namen dabei gewesen sind vom Deutschen Wasserball, aber ich habe das ja schon gesagt, was Jugendarbeit angeht, ich sage auch hier gilt es so, das ist etwas, was man mit Liebe zum Sport machen muss, da kann man nicht bei reich werden. In dem Augenblick, wenn da Leute sitzen, die daran Geld verdienen wollen oder die meinen, das kommt einfach mal alles so, weil man große Reden schwingt, dann sind diese Leute in einer Taskforce falsch, sondern diese Taskforce oder dieser runde Tisch, da müssen Entscheidungen getroffen werden und die müssen dann durch Kontinuität und durch Arbeiten umgesetzt werden. Und das habe ich in dieser ersten Taskforce halt vermisst. Also Rainer Hoppe hat in La Fontaine gemacht und hat sich zur Seite gestellt und hat gesagt, alle sind gegen mich gewesen, ich bin entmachtet worden, aber er hat die Macht gehabt und wer die Macht hat, kann gestalten. Und viele andere davon sind nimmer wieder gesehen worden. Die sind 2-3 Mal in sozialen Artikeln gefallen, aber harte Arbeit haben die nicht gemacht. Und so ist die Arbeit dann beim damaligen Präsidium geblieben und bei Hagenstamm im Prinzip so. Und das sind die Personen, die uns zuletzt geführt haben. Und jetzt darf man nicht alles einreißen, sondern man muss in die Zukunft gucken und möglichst viele Leute mitnehmen unter den wenigen, die wir haben.
Ja, genau, und vor allen Dingen vor der Tatsache oder vor dem Punkt, dass, wie du ja schon sagst, der Nachwuchs im Grunde genommen die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr erfolgreich war, ne, im Gegensatz vielleicht auch teilweise zu den Herren oder den Damen. Also ist ja nicht alles schlecht, was da zumindest auch im Nachwuchsbereich passiert.
Ja, wir haben
was halt ja dann auch darin mündet, was du auch sagst, okay, also der nächste Bundestrainer oder wer auch immer, der muss halt nicht die Leute irgendwie mit der Lupe suchen, sondern es gibt im Zweifelsfall genug Nachwuchsathleten, die dort reingehen könnten, ja, die da kommen. Also es ist jetzt nicht so wie früher, dass da gar nichts mehr kommt, sondern es ist halt schon ein gewisses Fundament da.
Nebo hat da super Arbeit gemacht. Ja, super. Was heißt, der hat gute Arbeit gemacht. Ich sehe das ja an den Jugendlichen, die bei uns am Stützpunkt sind und die von Maßnahmen mit ihm wiederkommen und wie die sich entwickeln. Der macht dort gute Arbeit. Und wir haben mehr als eine Handvoll junger Spieler, die nachkommen, die Talent haben, die mit denen man weiter arbeiten kann auf ein Ziel, ich sage mal 2024, jetzt noch 3 Jahre Paris ist das, glaube ich. Also es gibt dort einen Stamm und es gibt dort auch einen Stamm, wenn ich sage mal, an Trainersituation, Nebo kennt die Leute und Nebo hat da einen direkten Zugriff drauf. Und das sind alles eine andere Generation als damals, als er Bundestrainer gewesen ist. Also warum soll man denn dann nicht gucken, ob man mit dem, was man da im Augenblick hat, weiterarbeiten soll und sich dann mal anguckt, was damals falsch gelaufen ist und versucht, von der damaligen Zeit etwas besser zu machen. Also soll heißen, ich würde zu den Standorten und da den vielen Regionen, wo Wasserball gespielt ist, auch immer versuchen, jemanden wie Nebo mit ins Boot zu nehmen, weil er einfach ein Türöffner für die Jugend ist und für die Jungen, und die brauchen wir.
Ja, und warum dann auch irgendwelche bestehenden, gut funktionierenden Strukturen und Connections dann nicht ausbauen, aufnehmen, wie auch immer, ne, was du sagst. Also dann wäre man ja irgendwie mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man die guten Connections und die guten Strukturen, die man jetzt im Nachwuchsbereich hat, vielleicht dann auch nicht nach oben hin erweitert und dann, wie eben gesagt, dann mal guckt, was ist beim letzten Mal vielleicht auch ein Stück weit schiefgelaufen. Man kann sich ja auch persönlich daran weiterentwickeln sozusagen, ne? Wenn man da eine Weiterentwicklung dann reinkriegt, vielleicht perspektivisch.
Ja, das ist keine Frage. Das muss man nicht. 2024, die nächste Olympiade nach Tokio. Tokio kann man ja schon in der Situation als Vergangenheit betrachten. Da wirkt doch eigentlich auch erst das Stützpunktkonzept, was man vor Jahren der Verband sich ausgedacht hat. Mit Potsdam, mit Spandau oder mit Berlin und Potsdam, Hannover und Nordrhein-Westfalen. Das wirkt doch erst. Und die Leute, die kommen doch jetzt erst. Und all das, was bisher sowohl in Potsdam oder Berlin hochgekommen ist oder in Hannover, ja, die haben Anschluss, aber die sind alle, ich sag mal, zwischen 18 und 22. Das heißt, die haben also noch Entwicklungszeit vor sich. Und was aber da muss, ist halt erst zwischen 25 und 30 richtig ausgebildet. Und das sind noch 3, 4 Jahre, 5 Jahre, wo die sich entwickeln können. Und also soll man mit diesen Leuten weiterarbeiten, und dann wird man sehen, ob die Gedanken von damals, meine sind es nicht gewesen, ich habe das sogar in einigen Sachen kritisiert und fand ihn nicht so gut, aber jetzt muss man das, was man dort gemacht hat, auch mal zu Ende leben, und das wäre dann halt in 3 Jahren mit diesen, mit den jetzigen 20-Jährigen plus minus und noch Spielern der jetzigen Nationalmannschaft, daraus eine Mannschaft zu formen, die zumindest das Holland schlägt.
Genau, und vielleicht auch noch Frankreich dann in dem Fall, also zumindest dann, dass man vielleicht mal so gefühlt nicht jedes Mal wieder durch so eine Qualifikation durch muss, weil, wie gesagt, in der Vergangenheit war das ja auch schon mal anders, dass man sich mehr oder weniger direkt für Dinge qualifiziert hat.
Wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, wir müssen jetzt ja nicht alles schlecht machen, was die letzten 1 oder 2 Jahre ist. Also wir haben ja in Guan Yu, glaube ich, die Nationalmannschaft, Guan Yu heißt es, ne, eine gute Weltmeisterschaft gespielt, und nur weil man jetzt, ich sage mal, dort es nicht geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren unter schwierigen Rahmenbedingungen, ist auch nicht alles schlecht, was da ist. Also die Mannschaft, die dort ist, das sind, glaube ich, die Besten, die hingefahren sind. Das sind gute Spieler, die dort unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, wo anderes Potenzial möglich ist. Komischerweise haben sie 2 Wochen später, zum Glück, sage ich mal, jetzt für alle Kritiker, nicht nur die Hannoveraner ganz gut gespielt, sondern die Berliner haben letzte Woche halt auch ganz gut gespielt. Also darf man sich auch fragen, was hat man da denn eigentlich falsch gemacht? Das warum ist einer Nationalmannschaft dasselbe passiert wie Spandau im Dezember, wie Waspo im Dezember? Warum? Was haben die Mannschaften jetzt plötzlich anders gemacht in ihrer jetzigen Runde als die Nationalmannschaft? Also einzig und alleine nur mehr Spiele. Das ist ein Grund, aber es ist nicht der einzige. Ich weiß es nicht. Ich habe da zu wenig Einblick in die Nationalmannschaft. Aber es ist schon komisch, und man darf sich schon fragen, warum Schenkel in Rotterdam so hält und in Budapest so. Das ist schon ein Unterschied. Und da, warum die Berliner so in Rotterdam gespielt haben und in Ostia jetzt so. Ja, das ist aber der Verband, der das analysieren muss, nicht wir in Hannover.
Das stimmt, ja. Aber also ich sag mal so, also uns liegt auch nichts ferner als jetzt irgendwie das Ganze, was die letzten Jahre jetzt größtenteils auch ganz gut gelaufen ist, jetzt irgendwie schlecht zu reden. Also da ich glaube, da können wir uns von verabschieden. Das will keiner, weil da ist uns allen irgendwie auch nicht mitgeholfen, wenn wir jetzt alle schlecht reden. Genau. Nee, aber dann würde ich sagen, an der Stelle danke ich dir erstmal für das Gespräch.
Ja, ich habe mal eine Frage noch von
ja,
also, mal in die andere Richtung. Ich finde diesen Podcast ganz gut. Ich finde auch deine Videoschalten, die du machst, ganz gut. Beim Podcast finde ich, 30 Minuten sind, glaube ich, besser als 60 Minuten. Das ist meine persönliche Meinung. Oder vielleicht sind es sogar 20 Minuten die beste Zeit.
Ja, aber by the way, wenn ich da gerade anhaken darf, also diese Episode beispielsweise jetzt, die teilen wir ja schon in 2x30. Und ja, ich muss dir recht geben, das Feedback bisher ist sehr gut.
Ja, aber das ist, die Frage ist ja jetzt, ich könnte ein bisschen provozierend sagen, was du auch willst von der Situation. Willst du schlau scheißend am Rande stehen und immer alles, ich sage mal, mit den Interviewpartnern besser wissen, oder würdest du auch mitgestalten? Und ich glaube, dass die deutsche Bundesliga für Herren und für Frauen halt ein mediales Rahmenprogramm gut gebrauchen könnte. Das könnte über einen anderen Facebook-Auftritt sein, das könnte über einen anderen Instagram-Auftritt sein, das kann aber auch über eine andere Internetseite sein, aber das kann auch eine integrierte Situation mit solchen Podcasts und mit solchen Videoschalten sein. Also ich würde mich da jedenfalls freuen, wenn du dich in diese Situation mit bewegen würdest. Ich glaube, dass die Vereine und unsere Sportart da eine Menge von hätten, wenn wir mal ein zentrales Anlaufmedium haben, wo man sich orientieren kann, wo halt ein anderer Live-Ticker ist, den ich beim Verband sehe, wo ich im Smartphone vielleicht auch mal eine Internetseite aufmachen kann, die ich lesen kann. Also da gibt es Verbesserungssituationen und ich würde mich freuen, wenn du dich da engagieren würdest bei den Herren oder bei den Damen.
Also dass ich mich da engagieren möchte, das habe ich jetzt eigentlich schon so ein bisschen hoffentlich signalisiert mit dem Podcast an sich und mit diesen ganzen Geschichten drumherum, mit den Live-Formaten, wie gesagt. Das ist ja alles, ich kriege da ja auch A, kein Geld für und B, gibt's ja auch keine großartigen Sponsoren und ich möchte jetzt auch nicht, wie hast du es genannt, jetzt irgendwie die ganze Zeit von der Seite nur klugscheißen. Klar glaubt man immer, man versteht ein bisschen was von der Materie, aber nichtsdestotrotz möchte man ja nicht immer nur klugscheißen und alles besser wissen, sondern man möchte ja den Leuten so ein bisschen den Einblick in die Sportart geben und sich so ein bisschen zum Austausch anregen gegenseitig. Und ich will ja einfach nur mit diesem, oder wollte halt mit dem Podcast primär so der Wasserball-Community so ein bisschen eine Plattform geben zum Austauschen. Ja, also ich überlege mir dann immer irgendwelche Fragen.
Da ist auch Kontinuität drin. Das ist bisher jetzt keine Eintagsfliege und auch die Videoschalten, da gibt es genügend Situationen, wo man sich austauschen kann, gerade in den Corona-Zeiten, wo man nicht mehr so mobil ist. Also man kann sich da austauschen und ich glaube, da kann man eine Menge Anregungen mit sammeln und es wird auch Interessenten finden, die sich das angucken. Also ich kann dich da nur ermutigen und wir von uns aus würden dich da auch unterstützen vom Verein her oder helfen und zumindest mit unseren Frauen und mit unseren Herrenmannschaften zwei Stimmen der Unterstützung hättest du schon mal.
Das ist schon mal gut. Das ist beruhigend. Ja, also an mir soll es nicht liegen. Ja, also wenn jetzt hier irgendwer zuhört und jetzt meint, man sollte das irgendwie aufs nächste Level sozusagen so bringen, bin ich jederzeit zu fast allen Schandtaten bereit, solange ich das irgendwie zeitlich noch und organisatorisch irgendwie unter einen Hut bekomme.
Das ist jetzt nur die Frage, wer spricht dich jetzt an? Ich wüsste gar nicht, wen ich ansprechen sollte. Vielleicht ist es Dieter Robeck, vielleicht ist es der Nachfolger von Thomas Kuschilden. Ich weiß nicht, ob das Wettkampfsport ist oder ob das Leistungssport ist oder ob das Verbandsarbeit ist, ob das bei Rough Water liegt. Da könnte uns der Verband eine Menge helfen und Klarheit in die Situation bringen.
Ja, also vielleicht hört ja dann jemand in den entsprechenden Funktionen zu. Wir würden uns über Feedback freuen an der Stelle. Ja. Sehr gut. Na, dann haben wir das da auch mal. Und dann haben wir das Format jetzt mal so ein bisschen umgedreht, ist auch nett. Finde ich gut. Alles klar. Gut, dann, wie gesagt, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für die Zeit. Fand's sehr, sehr spannend und ja, bleibt immer schön gesund, ne? Damit es auch demnächst wieder aktiv weitergehen kann.
So hoffen wir's. Okay, jo.
Alles klar, ich danke dir. Gesund.
Jo,
jo, gleichfalls. Tschüss. Ja, das mit dem Gesundbleiben hat leider nicht ganz so gut geklappt. Es ist jetzt dann doch passiert, dass auch bei Raspo nach der Rückkehr aus Ungarn ein Teilnehmer positiv auf Corona getestet wurde. An der Stelle auf jeden Fall alles Gute und gute Besserung an den Betreffenden. Und ja, ich darf mich auf jeden Fall bei euch bedanken fürs Zuhören, auch beim zweiten Teil. Ich hoffe, das mit der besseren Audioqualität und der zweiten Aufnahme hat sich ausgezahlt. Ich würde mich nichtsdestotrotz natürlich wieder über euer Feedback freuen. Und ja, bis dahin, wie immer, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.